in dieser Mission nach Frankreich fliegen. Schon bei seinem ersten Besuch im Quai d'Orsay, dem französischen Außenministerium, fällt ihm die absolute Niedergeschlagenheit in jedem Gesicht auf. Am 11. Juni empfängt ihn auf einem Flugfeld südlich von Paris ein französischer Militär mit finsterer Miene. »Ich trug die lächelnde Sicherheit und den zuversichtlichen Ausdruck zur Schau, die als angemessen gelten, wenn die Dinge sehr schlecht stehen«, erinnert sich Churchill später, nicht ohne Ironie. Aber die Begrüßungsordonnanz hat dafür keine Antenne. Oder durchschaut der Mann die freundliche Maske des Briten? Beim letzten Mal, zwei Tage später, landet der Premier in Tours, wohin die französische Regierung vor der deutschen Wehrmacht zurückgewichen ist. Einen Tag danach, am 14. Juni 1940, wird Paris besetzt. Bei allem Ringen um den Willen Frankreichs weiterzukämpfen, muss sich Churchill auf die Zeit einstellen, wenn eine gewisse Eventualität, wie der britische Generalstab den möglichen Zusammenbruch Frankreichs umschreibt, eintreten würde. Was dann? Was dann mit England, das einem von Nazi-Deutschland eroberten Europa vorgelagert wäre? Ein Szenario, das nicht nur nach Vorausschau, sondern vor allem nach Voraushandeln ruft, nach Verankerung des Schicksals der Insel an einem Ort möglicher Hilfe. Und der lag in Amerika, Churchills zweiter Heimat. Seine Mutter Jenny, eine geborene Jerome, war Amerikanerin. Seit Beginn des Krieges im September 1939 standen der Präsident der USA, Franklin Delano Roosevelt, FDR, und Churchill, der neue Marineminister in der Regierung Neville Chamberlains, in Briefkontakt. Von FDR am 11. September, My Dear Churchill, initiiert. Der Präsident war selbst einst Staatssekretär im amerikanischen Marineministerium gewesen, das verband. Aus diesen tastenden Kontakten erwuchs im Laufe der Kriegsjahre eine gewaltige Korrespondenz von über 1700 Briefen, Telegrammen und anderen Botschaften. 700 von Roosevelts, über 1000 von Churchills Seite. Das Barometer einer einzigartigen Partnerschaft, durchmischt mit immer stärker hervortretenden Anzeichen einer politischen Konkurrenz, wie wir noch sehen werden. Der eher lockere Austausch aus der Anfangsphase des Krieges ändert sich mit Churchills Ankunft in der Downing Street. Die französische Kalamität bringt Dringlichkeit in die Korrespondenz. Dem Amerikaner soll reiner Wein eingeschenkt werden über die Lage. Eine Aufforderung an den Partner, die isolationistische Stimmung in den USA zu überwinden, ziehe doch auch für Amerika und seine Weltgeltung große Gefahr herauf. Es geht Churchill um nichts Geringeres als darum, in Amerika einen neuen Verbündeten zu finden und diesen für die schweren Tage zu verpflichten, die er auf sich und England zukommen sieht. Unter dem Eindruck des Telefonats mit Renault schreibt Churchill noch am gleichen Abend an Roosevelt. Wie Sie zweifellos bemerkt haben, hat sich die Szene rasch verdüstert. Wir müssen damit rechnen, dass Mussolini eilen wird, sich an der Plünderung der Zivilisation zu beteiligen. Italien trat am 10. Juni an der Seite Nazi-Deutschlands in den Krieg ein. Wir selbst rechnen damit, in naher Zukunft aus der Luft und mit Fallschirmtruppen angegriffen zu werden. Darauf bereiten wir uns vor. Wenn nötig, werden wir den Krieg allein fortsetzen. Das schreckt uns nicht. Aber Sie, Herr Präsident, sind sich gewiss darüber im Klaren, dass Stimme und Kraft der Vereinigten Staaten vielleicht nichts mehr zählen, wenn beide allzu lange zurückgehalten werden. Vielleicht sehen Sie sich schon morgen einem völlig unterworfenen, nazifizierten Europa gegenüber. Alles, worum ich Sie bitte, ist daher, dass Sie sich offiziell als nicht kriegführend erklären. Was bedeuten würde, dass Sie uns mit allem helfen könnten, bis auf den tatsächlichen Eintritt in den Krieg. Unter dem Kriegsmaterial, um das Churchill bittet, sind auch 40 oder 50 Ihrer älteren Zerstörer. Ein Verbündeter ist dabei, verloren zu gehen. Ein anderer soll den frei werdenden Platz einnehmen, um England vor dem Untergang zu bewahren. Auch der britische Generalstab hatte in einer geheimen Studie festgehalten, die Insel könne den Kampf zwar ohne Frankreich fortsetzen, aber nicht ohne die Vereinigten Staaten. Die Stabschefs nahmen aber an, dass die USA bereitwillig volle